Als Akademiepräsident bekam ich einen anonymen Brief. Ich sollte binnen 3er Tage zurücktreten oder man würde mich abknallen. 1920. Max Liebermann ist auf dem Höhepunkt seines gesellschaftlichen Ruhmes. Er ist Präsident der Preußischen Akademie der Künste, Repräsentant eines liberalen Bürgertums. Er glaubt an Fortschritt und er glaubt an Vernunft. Doch der öffentliche Ton wird immer aggressiver. Die Presse radikalisiert sich und mittendrin der Maler Max Liebermann. Hallo, ich bin Johannes Michelmann, ich bin Kulturjournalist und das hier ist Der Fall Liebermann, ein Podcast vom Museum Barberini in Potsdam. Max Liebermann gehört zu Beginn des 20. Jahrhunderts zu den mächtigsten Männern der deutschen Kunst. Doch mit dem Aufstieg der Nationalsozialisten wird er aus dem öffentlichen Leben verdrängt. Sein Lebenswerk wird zunichte gemacht. Dass das alles möglich ist, ist kein Zufall, sondern das Ergebnis einer jahrzehntelangen gesellschaftlichen Entwicklung. Jetzt öffnen wir die 3. Akte vom Fall Max Liebermann, Nazis gegen die Vernunft. Dieser Teil der Geschichte beginnt im Berlin der 1920er Jahre, kurz nach dem Ersten Weltkrieg. Liebermann ist 73 Jahre alt und als Künstler hat er alles erreicht, nationale und internationale Auszeichnungen. Seine Heimatstadt Berlin hat er den Ruf einer bedeutenden Kulturmetropole eingebracht. Aber Liebermann wäre wohl nicht Liebermann, wenn er jetzt einfach so in den Ruhestand gehen würde. Als ihm der wichtigste Posten im deutschen Kulturbetrieb angeboten wird, nimmt er ihn an. Liebermann wird Präsident der nun preußischen, vormals königlichen Akademie der Künste. Eine Ehre für den Maler und irgendwie wird die Geschichte jetzt auch erst richtig rund. Denn er wird zum Präsidenten der Institution, gegen deren verkrustete Strukturen er sein ganzes Leben angekämpft hat. Zu seiner Berufung an die Spitze der Akademie sagt Liebermann 1920, ich weiß, dass es eine Tollkühnheit ist, in meinem Alter ein neues verantwortliches Amt anzunehmen, zumal im jetzigen Augenblick, wo die Scheiterhaufen für unsere Glaubensgenossen schon aufgerichtet sind. Die Zeiten sind hart. Nach dem Ersten Weltkrieg, der erst vor 2 Jahren zu Ende gegangen ist, ist Berlin vom Zusammenbruch geprägt. Der Kaiser ist Geschichte und er musste sein schickes Schloss in der Prachtstraße unter den Linden räumen und geht ins Exil. Ein Parlament und eine gewählte Regierung sollen jetzt das Reich führen. Die noch junge Weimarer Republik kämpft aber mit massiven politischen Unruhen. Es gibt bürgerkriegsähnliche Zustände. Es gibt Putschversuche von links und von rechts. Und es gibt immer wieder wirtschaftliche Krisen. Berlin ist zerlumpt und schmutzig, sagt Liebermann. Abends dunkel und eine tote Stadt, dazu Soldaten, die Streichhölzer und Zigaretten in der Friedrichstraße oder unter den Linden verkaufen. Blinde Drehorgelspieler in halb verfaulten Uniformen, mit einem Worte einfach jammervoll. Man wäre versucht, reaktionär zu werden. Liebermann wohnt da weiterhin mitten in Berlin, direkt am Brandenburger Tor. Die bewegte Geschichte vom Kaiserreich bis zur Machtübernahme der Nazis findet einfach direkt vor seiner Haustür statt. Als am Ende des Ersten Weltkrieges Kämpfe um die Macht in den Straßen von Berlin ausbrechen, ist Liebermann zu Hause. Eine Kugel landet sogar in seinem Wohnzimmer und er ist froh, dass er seine Kunstsammlung rechtzeitig aus der Schusslinie gebracht hat. Liebermann ist einer der wichtigsten Kunstsammler seiner Zeit. Neben Werken des Impressionismus hängen niederländische Meister und zahlreiche Werke des Realisten Adolf Menzel an den Wänden seines Hauses. Die Liebermanns wohnen großbürgerlich, aber nicht pompös. Von seinem Vater hat Max Liebermann Millionen geerbt und sich im obersten Stockwerk des Hauses ein Atelier eingerichtet. Liebermanns Biograf Ostwald war natürlich in dem Haus und beschreibt es so. Liebermanns Arbeitszimmer ist ein behagliches Herrenzimmer mit wenigen dunklen Möbeln, einigen hochlehnigen Sesseln neben einem Kamin und farbenfreudigen, aufeinander abgestimmten Teppichen. Nirgends tritt Arroganz zutage, schreibt Ostwald. Über dem Kamin hängt das große Doppelporträt seiner Eltern, das er zu ihrer goldenen Hochzeit um 1890 gemalt hat. Und auf dem Divan liegt, wenn Liebermann in diesem Zimmer ist, sein Dackel. Vom Arbeitszimmer führt eine schmale Wendeltreppe nach oben in sein Atelier. Und Liebermann arbeitet wirklich viel. Er sagt, ich halte mich wie ein Rennpferd. Sein Biograf Erich Hanke beschreibt ihn dabei so. Er malt mit wahrer Leidenschaft, unaufhörlich an der Staffelei hin und her rennt. Jeden Augenblick musste er in den Malkasten greifen, um neue Massen von Ölfarbe, deren er ungeheuer viel verbrauchte, aus den Tuben zu drücken. Er mischte seinen Ton schnell und fast ohne hinzusehen, setzte ihn mit einem magischen Hieb auf die Leinwand und rannte 6 Schritte zurück, um die Wirkung zu beurteilen. Aber einen Großteil seiner Zeit muss Liebermann Kulturpolitik machen. Er hat überhaupt keine Zeit zu malen. Er ist jetzt der Präsident der wichtigen und großen Akademie. Dort soll ab sofort ein anderer Wind wehen. Er sagt, von nun an soll sie auch den neuen Künstlergenerationen offenstehen. Wer selbst in seiner Jugend die Ablehnung des Impressionismus erlebt hat, wird sich ängstlich hüten, gegen eine Bewegung, die er nicht oder noch nicht versteht, das Verdammungsurteil zu sprechen, besonders als Leiter der Akademie, die wiewohl ihrem Wesen nach konservativ erstarren würden, wenn sie sich der Jugend gegenüber rein negativ verhalten würde. Das sagt Max Liebermann. Ist das ein gutes Signal für die Expressionisten, mit denen er sich ja in der Berliner Sezession verkracht hat? Als Präsident der Akademie hat Liebermann so viel Macht wie noch nie. Evelyn Wöldecke ist die Direktorin der Liebermann-Villa am Wannsee und Liebermann-Expertin.
Die Akademieleitung ist die Spitze des offiziellen Kunstbetriebes. Man ist an das Kultusministerium angegliedert. Man hat Einfluss, oder der Präsident hat Einfluss auf die Ankaufskommission der Museen. Man hat Einfluss auf die Gestaltung der Lehrerausbildung an den Kunsthochschulen. Man hat ein sehr hohes, prestigeträchtiges öffentliches Amt und kann dementsprechend auch öffentlich auftreten. Das heißt, das war die höchste kulturpolitische Position, die man sich vorstellen kann.
Als Präsident der Akademie ist Liebermann Reformer. Sein erklärtes Ziel ist die Verjüngung der Akademie. Und dafür stellt er ab jetzt auch seine eigenen Vorstellungen von Kunst hinten an. Er fördert Ausstellungen mit Kunstwerken junger Künstler. Auch wenn er persönlich sagt, die gefallen mir nicht. Das klingt heute ehrlich gesagt ziemlich normal. Aber in den Reihen der Akademie stößt er dabei natürlich auf heftigen Widerstand. Die antimodernistischen reaktionären Mitglieder der Akademie, die machen ihm seine Präsidentschaft nicht leicht. Er hält 12 Jahre lang durch und sagt am Ende das hier. Gott sei Dank, seit diesem Oktober bin ich von der Präsidentschaft der Akademie erlöst, nachdem ich mich 12 Jahre lang rumgequält habe, aber ich konnte nicht mehr, ich hielt es einfach nicht mehr aus. Aber wie konnten die Leute ihm diese Zeit so schwer machen? Während seiner Amtszeit blockieren die reaktionären Mitglieder regelmäßig die Aufnahme fortschrittlicher Künstler in die Akademie. Wahlen werden für Liebermann zu Machtproben. Im Laufe der 1920er Jahre wird der Einfluss seiner Gegner immer stärker und ihre Positionen, die werden immer radikaler. Die Stimmen werden immer lauter, die eine völkische und irgendwann auch offen ausgesprochene nationalsozialistische Gesinnung haben. Liebermann bietet ihnen bis zuletzt die Stirn. Ein Zeitgenosse schreibt, er hatte nie Schlaf in den Augen, steht immer noch in einem Alter, wo deutsche Künstler gewöhnlich Feierabend machen, im Parteikampf, schreibt, redet, agitiert, revolutioniert, intrigiert. Das erhält ihn jung und aktuell. Zu den Angriffen gegen Liebermann innerhalb der Akademie kommt aber noch was dazu. Die Hetze der rechten Presse, die Liebermanns Präsidentschaft von Tag 1 an als eine, Zitat, völkische Schande und die Akademie als, Zitat, rettungslos verjudet beschimpft. Die Völkische Deutsche Zeitung schreibt diese jetzt folgenden unglaublichen hetzerischen Zeilen. Die schreiben, die Ausstellungen bringen regelmäßig nur Arbeiten aus ein und derselben Clique. Die Berliner Akademie der Künste ist unter Führung von Max Liebermann zum Sammelpunkt jüdischer Künstler geworden, deren Ziel dahin geht, das Berliner bzw. deutsche Kunstleben völlig zu unterdrücken. Zitat Ende. Und Liebermann erhält Morddrohungen. Im August 1924 bekommt er einen Brief an die Adresse der Akademie, in dem steht, er solle sich versichert sein, der Sturm bräche bald aus und würde sehr rasch all das jüdische Lausegesindel aus Deutschland herausfegen. Ihn aber würde man aufknüpfen, weil er die deutsche Kunst besudelt habe. Jens Biski, Autor des Buches Die Entscheidung Deutschland 1929 bis 1934, hat sich angeschaut, warum der Antisemitismus gerade in dieser Zeit so stark zugenommen hat und vor allem auch so offen ausgesprochen werden konnte.
Dieser Antisemitismus wurde organisiert von vielen antisemitischen Vereinen, Parteien und von antisemitischer Presse. Und er wurde dann so etwas wie eine Selbstverständlichkeit. Man machte die Juden für die Kriegsniederlage verantwortlich. Da hatte das Heer in der Kaiserzeit schon vorgearbeitet, indem man die sogenannte Judenzählung organisierte, also gezählt hat, wie viele Juden gedient haben im Krieg. Und dann hat man die Zahlen nicht veröffentlicht, was Gerüchte befördert hat. Man hat die Juden für die Revolution verantwortlich gemacht, aber auch für den Kapitalismus und für die Inflation. Im Grunde für alle Erscheinungen, die den Leuten Angst gemacht haben, die sie verunsichert haben.
Liebermann nimmt die Kampfansage der Rechten mit stoischer Ruhe, denn er kennt diese Drohungen. Er schreibt: Als Akademiepräsident bekam ich einen anonymen Brief. Ich sollte binnen 3 Tage zurücktreten oder man würde mich abknallen. Ich habe den Wisch in den Papierkorb geworfen und dachte nicht weiter daran. Ein paar Tage später, als ich mit meinem Dackel spazieren ging, merkte ich, wie mir ein Mann auf Schritt und Tritt folgte. Schließlich fragte ich den Kerl, was er von mir wolle. Er war ein Geheimpolizist, der über mein teures Haupt wachen sollte. Im Ministerium des Innern hatte man von der Drohung Wind bekommen und mir einen Polizisten zugeordnet, was mir aber sehr lästig war. Ich bat den Mann, mich alleine spazieren gehen zu lassen. Ist Max Liebermann damit wirklich so locker umgegangen? Die Liebermann-Expertin Evelyn Wöldicke.
Wenn man mit solchen Anfeindungen überschüttet wird, ist das für einen Menschen, glaube ich, sehr, sehr schwer zu ertragen. Und dass sich die Haltung zuzulegen, zu sagen, okay, ich schmeiß das in den Papierkorb, das ist natürlich eine Souveränität, die einem sehr viel abverlangt, aber die einen auch irgendwo schützt. Wenn ich es nicht an mein Innerstes heranlasse, dann greift es mich als Mensch nicht an. Und das waren ja Anfeindungen, die zielten auf ihn als Menschen. Das war keine sachliche Kritik, das ging einfach darum, jemanden niederzumachen, zu degradieren, zu entwürdigen.
Max Liebermann ist wie ein Felsblock am Meer. Die Wellen der Brandung fluten drüber hin, fluten wieder zurück, bedecken ihn anscheinend auch manchmal, geben ihn gleich wieder frei. Und der Felsblock bleibt unverändert in seiner Gestaltung und Haltung. Das soll der berühmte Galerist Paul Kassierer über Liebermann gesagt haben. Und trotzdem, mit diesen Drohungen war bereits der Schatten zu erahnen, der sich auf seinen letzten Lebensjahren legen und all seine Erfolge auf einen Schlag kaputt machen würde. Aber wir gehen noch mal ein paar Jahre zurück. In Berlin der 1920er Jahre ist Liebermann aus der feinen Berliner Gesellschaft nicht wegzudenken. Fast 3 Jahrzehnte gehört sein Haus am Pariser Platz zu den ersten Adressen im Gesellschaftsleben der Stadt. Regelmäßig geben die Liebermanns rauschende Feste. Eine Besucherin schwärmt. Es waren im Allgemeinen gegen 150 Menschen dort. Alles war voller Eleganz und voller Luxus. Im Atelier wurde getanzt, in den unteren Räumen bewunderte man die modernen Bilder, die Liebermann sammelte. Liebermann ist unter den Berlinern so etwas wie eine lebende Legende. Er hat die Kunstwelt radikal verändert, authentisch und unbeugsam gegen Autoritäten wie den Kaiser. Er genießt, wir würden heute sagen, Promi-Status. Zeitschriften wie Haus, Hof und Garten porträtieren ihn, veröffentlichen Home-Stories mit Interviews in seinem Garten oder seinem Atelier. Sogar die Fleischverbandszeitung befragt Liebermann und Reichspräsident Hindenburg zu ihren Essgewohnheiten. Hier können Sie ja schon riechen, soll Liebermann geantwortet haben, dass es heute Mittag einen guten Kalbs- oder Rindsbraten geben wird. Und hoffentlich gibt's abends auch ein tüchtiges Fleischgericht. Wir sind doch keine Fische. Die Gesellschaft der Weimarer Republik liebt Liebermann. Aber Liebermann selbst liebt weder große Gesellschaft noch Öffentlichkeit. Das ist schwer vorstellbar bei der Biografie. Aber er soll gesagt haben, ich rede nicht gerne in der Öffentlichkeit. Ich bin überhaupt nicht gerne unter so vielen Leuten. Das strengt mich an. Ich bin am liebsten für mich und arbeite. Liebermann bleibt gerne auf Distanz. Er ist auch kein Mann des Volkes. Wie auf vielen seiner Selbstporträts zu sehen, verschanzt er sich hinter der Fassade des arrivierten Künstlers aus der obersten Gesellschaftsschicht. Ein erfolgreicher Bourgeois, immer im feinen schwarzen Anzug, wie ein Unternehmer oder Manager. Sein Biograf Hanke schreibt dazu: Alle Menschen waren für Liebermann vorübergehende Erscheinungen. Er gab nicht mit festem Druck die Hand, sondern wie zerstreut und zögernd. Er gab nur eben die Fingerspitzen. Von formaler Würde hielt er nicht viel und spielte nie die Rolle der Autorität. Doch hatte sein Wesen von Natur eine sehr bestimmte Form, die nicht gelockert wurde. Nie gab er sich behaglich, nie verleugnete er sein Niveau, auch nicht im Zorn oder wenn er etwas programmatisch berlinerte. Und genau das belegen auch die zahlreichen über ihn in Berlin kursierenden Anekdoten. Auf einem Empfang trifft Liebermann einen bekannten Komponisten, bekannt für seine Musik und für die vielen Frauen, die er nacheinander geheiratet hat. Liebermann wird gefragt, ob er dessen neue Gattin Nummer 5 vorgestellt bekommen möchte und antwortet: Nee, danke, die Dame überspringe ich. Und für diesen Humor ist Liebermannstadt bekannt. Evelyn Wöldicke.
Liebermann war beliebt, weil er sich bürgernah gegeben hat oder volksnah oder wie man das am besten bezeichnet. Er hat nämlich natürlich auch das Berlinerische angenommen. Das war eigentlich etwas, was in der obere Schicht, aus der er ja stammte, nicht so gesprochen wurde. Berlinern galt als unfein oder als einfach. Und er hatte diesen Einschlag der Berliner Zunge. Er hat auch Wortwitz gehabt. Und er hat sich natürlich den Herrschenden widersetzt. Und jemand, der in Richtung Kaiserhaus oder Oberschicht einen lockeren Spruch auf den Lippen hat, der ist natürlich eine perfekte Identifikationsfigur für die Bevölkerung.
An seinem 80. Geburtstag 1927 wird der Altmeister der deutschen Malerei, wie sie ihn nennen, zum Ehrenbürger seiner Heimatstadt Berlin. Davon, dass es um die Ernennung in der Stadtverwaltung längere Debatten gegeben hat, wird mein Liebermann an seinem Ehrentag vermutlich nichts erzählt haben. Genauso wenig wie von dem Brief, der bei der Stadt eingeht. Darin steht, Liebermann ein Ehrenbürger? Belohnt doch auch mal einen Christen. An seinem Geburtstag wird Liebermann geradezu mit nationalen Auszeichnungen überschüttet. Reichspräsident Hindenburg lässt ihm das Adlerschild des Reiches zukommen, als Zeichen des Dankes, den ihm das deutsche Volk schulde. Vom Kulturminister bekommt er die Staatsmedaille für Verdienste um den Staat. Die Zeitungen sind voll mit Artikeln über das Geburtstagskind. Da steht, der Jubiläar empfing selbst in den Morgenstunden aufrecht und elastisch die Glückwünsche seiner Familienangehörigen und seines engeren Freundeskreises. Liebermann steht im Zenit seiner gesellschaftlichen Stellung. Doch das Fundament beginnt zu bröckeln. 5 Jahre später, zu seinem 85. Geburtstag, wiederholen sich die Ehrungen augenscheinlich. Empfänge, Festreden, zahlreiche Würdigungen in der Tagespresse. Tatsächlich aber ist das politische Klima inzwischen ein völlig anderes. 8 Monate vor Liebermanns 80. Geburtstag war ein Mann namens Josef Goebbels als Gauleiter der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei, NSDAP, nach Berlin gekommen. Damals kannte niemand diesen Goebbels und kaum jemand interessierte sich für diese unbedeutende Partei. Aber die Nationalsozialisten, die gründen Zeitungen und Zeitschriften, um ihre Propaganda zu verbreiten. Ihr Ziel ist es, eine Massenbewegung zu starten. Und warum ihm das so einfach gelingt, hat sich der Journalist und Autor Jens Biski angeschaut.
Entscheidend ist, dass sie sich als die radikale republikfeindliche Kraft inszenieren. Und es keine radikalere, republikfeindlichere Kraft gibt als die Nationalsozialisten. Es gibt ja viele, die die Republik ablehnen, weil sie ein Kind der Niederlage ist, weil sie die Bestimmungen des Versailler Vertrages erfüllen muss, weil sie überhaupt manche Zumutungen, das sind nicht nur ökonomische, sondern auch im Lebensstil, in der Kultur bereithält. Und die anderen, die tradierten rechten Kräfte, überwiegend alte Eliten des Kaiserreichs, die überzeugen nicht mehr, die wirken anachronistisch. Und in Koalition mit diesen schaffen es die Nationalsozialisten, ihren Aufstieg zu organisieren und dann stärkste Kraft innerhalb dieser Rechten zu werden. Und 1933, 34 schalten sie dann ihre Koalitionspartner komplett aus.
Als sich Reichspräsident Paul von Hindenburg 1927 von Liebermann porträtieren lässt, da reagiert die Nazi-Presse sofort. Liebermann stellt fest, neulich hat ein Hitlerblatt geschrieben, es wäre unerhört, dass ein Jude den Reichspräsidenten Hindenburg malt. Über so etwas kann ich nur lachen und ich bin überzeugt, Hindenburg lacht auch darüber. Ich bin doch nur ein Maler. Was hat die Malerei mit dem Judentum zu tun? Evelyn Wöldicke.
Das Lachen wird immer schwieriger. Also es war vielleicht sein Anspruch, das zu ignorieren und zu sagen, das ist eine Gruppe von Idioten, mit denen beschäftige ich mich nicht näher. Es wird natürlich einfach so laut, dass es nicht mehr wegzulachen geht. Und es gibt ja auch viele Äußerungen vom Ende seines Lebens, wo diese Resignation ganz deutlich klar wird, dass er sich wirklich abwendet von seiner Außenwelt, dass das nicht mehr die Welt ist, die er kannte und auch nicht die Welt, in der er leben möchte.
Am 30. Januar 1933, nur wenige Stunden nach der Ernennung Hitlers zum Reichskanzler durch Paul von Hindenburg, den Liebermann ja gerade noch gemalt hat, marschieren hunderte Männer von SA und SS mit Stahlhelm und mit Fackeln durch das Brandenburger Tor Richtung Reichskanzlei in der Wilhelmstraße. Sie feiern ihren Sieg. Der entscheidende Schritt für die Machtübernahme der Nazis ist damit getan. Liebermann beobachtet den Fackelzug vom Dach seines Hauses aus und sagt wohl seinen bekanntesten Satz: Ich kann gar nicht so viel fressen, wie ich kotzen möchte. Mit der Machtübernahme der Nazis sieht sich Liebermann von heute auf morgen auf die Tatsache reduziert, dass er Jude ist. All seine Ehrungen und Medaillen sind an dem Tag bedeutungslos geworden, an dem der Antisemitismus zur erklärten Staatsräson wird. Die Nazis hängen seine Bilder in den Museen ab. Weil er ein jüdischer Künstler ist, soll er also nicht mehr gezeigt werden. Evelyn Wöldicke von der Liebermann-Villa am Wannsee.
Und genau das war das, mit dem Liebermann gekämpft hat. Seine Kunst wurde nicht aufgrund ihrer Qualität abgehängt, sondern einfach aufgrund der Tatsache, welche Religionszugehörigkeit er hatte.
Es ist der Anfang vom Ende, auch für die Akademie der Künste. Mit Entsetzen erlebt Liebermann, wie sein Nachfolger Max von Schillings die Akademie auf Linie bringt. Der überzeugte Antisemit und Antirepublikaner veranlasst nun, dass unangepasste Künstlerinnen und Künstler von der Akademie ausgeschlossen oder zum Austritt gedrängt werden. Darunter große Namen wie etwa Käthe Kollwitz oder Heinrich Mann. Noch bevor die Nazis per Gesetz dafür sorgen, dass auch noch die letzten Jüdinnen und Juden die Akademie verlassen müssen, hatte diese bereits beschlossen, Bilder jüdischer Künstler nicht mehr auszustellen. Liebermann selbst zögert, aus der Akademie auszutreten. Am 23. Februar schreibt er: Mir als Juden würde das als Feigheit ausgelegt werden, wie mir schon mein Rücktritt von der Präsidentschaft als Feigheit ausgelegt worden ist. Noch mehr aber verhindert mich daran die Erwägung, durch meinen Austritt gerade das zu tun, was die Gegner wünschen. Allerdings kommt alles darauf an, ob ich Gefolgschaft finde, was mehr als zweifelhaft ist, doch will ich nichts unversucht lassen. Ob er sich aktiv um Gefolgschaft bemüht hat, ist nicht bekannt. Fakt ist, Liebermanns Zweifel bewahrheiten sich. Nur wenige Künstler, zu wenige, zeigen Solidarität und widersetzen sich den Maßnahmen. Ein paar Tage später steht das Reichstagsgebäude in Flammen. Die Nazis setzen infolgedessen die Grundrechte außer Kraft. Sie wollen ihre politischen Gegner ausmerzen. Der Weg in die Diktatur ist damit geebnet. Der 85-jährige Liebermann muss miterleben, wie am 1. April die Nazis zum Boykott von Juden aufrufen. Als angebliche Antwort auf die Gräuelhetze der Juden im In- und Ausland blockieren Männer der SA im ganzen Reich die Türen jüdischer Ladenlokale und Büros. Sie fordern Kunden und Besucher auf, fortzugehen. An die Schaufenster kleben sie Plakate: Deutsche, wehrt euch, kauft nicht bei Juden. In Frankfurt besetzt die SA die Universität und nimmt den Honorarprofessor Kurt Rietzler in Schutzhaft. Er wird des Pazifismus und der Kommunistenfreundlichkeit beschuldigt. Und er ist mit einer Jüdin verheiratet, nämlich mit Liebermanns Tochter Käthe. Wenige Tage später verkündet die Reichsregierung das Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums, das die Entfernung aller kommunistischen, sozialdemokratischen und jüdischen Beamten aus dem öffentlichen Dienst erlaubt. Kurt Rietzler ist eines der ersten Opfer dieses Gesetzes. Er verliert Amt und Lehrauftrag. Wie viele andere Menschen steht er von heute auf morgen vor dem Existenziellen aus. Das Ganze hat auch fatale Folgen für das kulturelle Leben in Berlin. Evelyn Wöldicke.
Im Kulturbetrieb gab es sehr viele Menschen mit jüdischem Hintergrund, die auch enorm wichtig und kreativ waren, die das Ganze vorangebracht haben, die viele Ideen hatten. Also sehr viele KünstlerInnen, MalerInnen, LiteratInnen, die waren alle jüdischer Herkunft. Und da wird einfach ein wahnsinnig großer Anteil rausgeschmissen. Die hinterlassen ein Loch, das bis heute nicht gestopft ist eigentlich.
Am 7. Mai 1933 kommt Liebermann einem Ausschluss aus der Akademie zuvor. Er legt sein Amt als Ehrenpräsident nieder und tritt aus der Akademie aus. In einer jüdischen Zeitung gibt er folgende Erklärung ab: Ich habe während meines langen Lebens mit all meinen Kräften der deutschen Kunst zu dienen gesucht. Nach meiner Überzeugung hat Kunst weder mit Politik noch mit Abstammung etwas zu tun. Ich kann daher der Preußischen Akademie der Künste, deren ordentliches Mitglied ich seit nunmehr 30 Jahren und deren Präsident ich 12 Jahre gewesen bin, nicht länger angehören, da dieser Standpunkt keine Geltung mehr hat. Drei Tage später, nur wenige Schritte von der Akademie und Liebermanns Haus am Pariser Platz entfernt, verbrennen am 10. Mai 1933 Studierende, manche in SS- und SA-Uniform, Bücher von jüdischen, sozialistischen oder liberalen Autoren. Sie wollen undeutsches Schriftentum ausmerzen. 70.000 Schaulustige sind zum Berliner Opernplatz, dem heutigen Bebelplatz, gekommen. Vor ihren Augen gehen mehr als 20.000 Werke in Flammen auf. Darunter Bücher von Erich Kästner, Heinrich Heine, Karl Marx, Bertolt Brecht und Sigmund Freud. In seiner Feuerrede verkündet der NS-Propagandaminister Josef Goebbels, Zitat, das Zeitalter eines überspitzten jüdischen Intellektualismus ist nun zu Ende. Zitat Ende. Liebermann tritt aus dem Rampenlicht der Weltöffentlichkeit ins Dunkel der Isolation. Kaum einer aus der einst großen Gefolgschaft steht noch zu ihm. Zu den wenigen, die es dennoch tun, gehört der berühmte Schriftsteller Gerhard Hauptmann. Er schreibt, länger als 5 Jahrzehnte waren Sie ein Stolz der deutschen Kunst und werden es bleiben als einer ihrer Unsterblichen. Dass ich so denken muss, wissen Sie von mir, aber man kann so etwas nicht oft genug aussprechen und es drängt mich wieder einmal, es zu tun. Die Künstlerin Käthe Kollwitz ist eine der wenigen, die ihn in seinen letzten Jahren begleitet. 1934 schreibt sie in ihr Tagebuch, er ist krank und nicht zu sprechen. Frau Liebermann, jetzt 77-jährig, seufzt und ist müde. Sie sagt, dass Liebermann niedergeschlagen sei. Nur wenn er arbeiten kann, vergisst er alles Quälende. Liebermann zieht sich in seine Kunst zurück. Er malt aus der Erinnerung Bilder von Gartenlokalen am Wannsee. Und sein letztes Selbstporträt. Wenn man sich das heute so anschaut, dann könnte es einem wie ein Abschied vorkommen. Der Blick wirkt müde, sein Gesicht von Gram und Krankheit gezeichnet und er trägt seinen Panama-Hut. Wird Liebermann vergessen werden, so wie die Nazis das wollen? Darum geht's in der 4. und letzten Folge von Der Fall Liebermann. Alle Episoden hört ihr überall, wo es Podcasts gibt, bei Spotify und YouTube, auch als Videopodcast. Wenn euch die Folge gefallen hat, gebt uns bitte 5 Sterne und erzählt auch anderen davon. Das hilft uns wirklich sehr. Vielen Dank. Diesen Podcast hat Marie Thiemann geschrieben. Wir danken dem Team der Liebermann-Villa am Wannsee für die großartige Unterstützung. Alle Credits findet ihr in den Shownotes. Der Fall Liebermann ist eine Produktion von NB Studios im Auftrag des Museum Barberini. Mehr Podcasts vom Museum Barberini findet ihr auf museum-barberini.de/podcasts.